Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtabschnitt für die heutige Predigt steht im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle. Und in euch allen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Mit dieser Ermahnung beginnt Paulus nicht nur unseren Abschnitt, sondern Paulus beginnt damit den gesamten zweiten Teil des Epheserbriefs, also die Kapitel 4 bis 6. In den Kapiteln 1 bis 3 hat er uns gezeigt, was für eine unvorstellbare Berufung wir als Christen empfangen haben. Was ist diese Berufung, von der er in den ersten drei Kapiteln spricht? Er sagt dort, unsere Berufung ist, dass Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus zu seinen Kindern gemacht hat, indem er uns mit sich selbst versöhnt hat. Er sagt uns auch, dass er uns als Christen in der Gemeinde untereinander versöhnt hat und uns dann zusammen in die Gemeinde gestellt hat. Unsere Berufung ist, dass Gott durch die Gemeinde, die er geschaffen hat, der unsichtbaren Welt zeigt, was für eine überragende Weisheit er hat. Und gleichzeitig schenkt er uns, seinen Kindern, dadurch ein riesiges Erbe im Himmel, für das wir jetzt schon den Heiligen Geist in uns haben, der in uns wohnt und uns durchträgt, bis wir im Himmel angekommen sein werden. Und das ist unsere Berufung, von der Paulus in den ersten drei Kapiteln spricht, die er uns vor Augen malt. Und in den Kapiteln 4 bis 6 erklärt Paulus uns jetzt, was diese Berufung für unser praktisches Leben hier auf der Erde bedeutet. Und zwar in jedem Bereich unseres praktischen Lebens. Er erklärt uns, was diese Berufung für unser Leben in der Gemeinde bedeutet und was sie für unseren Alltag bedeutet. Er erklärt uns, was diese Berufung für uns als Ehemänner, als Ehefrauen, als Angestellte, als Vorgesetzte, als Eltern und als Kinder bedeutet. Und wenn wir jetzt heute darüber nachdenken, wie wir unsere Berufung, diese wunderbare Berufung, in unser praktisches Leben umsetzen können, da gibt es in unserem Leben mindestens zwei große Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, dass es einen riesigen Abstand gibt zwischen unserer himmlischen Berufung und dem Leben hier auf der Erde. Ja, Paulus hatte ja in den ersten drei Kapiteln von diesem unglaublichen Segen gesprochen, den wir in Christus haben, von diesem riesigen Erbe, was uns erwartet. Aber all das ist eben im Himmel. Wir haben jetzt schon den Heiligen Geist als Unterpfand, wie Paulus sagt. Wir haben uns gegenseitig in der Gemeinde. Und trotzdem ist das Leben hier auf der Erde vor allem hart. Da ist der Teufel, der uns angreift. Da ist unser Leben, was nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und da ist das Leid mit seinen vielen Gesichtern, was an uns zerrt und an uns zehrt. Und Paulus weiß das. Er schreibt ja von sich selbst in Vers 1, ich, der Gebundene im Herrn. Ja, Paulus, der das hier schreibt, ist ein Gefangener in Rom, weil er im Dienst für seinen König steht. Er leidet ganz sichtbar und muss befürchten, dass er in den nächsten Monaten oder Jahren hingerichtet wird. Paulus ist auch in einem geistlichen Sinn gebunden, weil er gar nicht anders kann, als seinem König zu dienen. An anderer Stelle nennt er sich einmal einen Sklaven Jesu Christi. Und weil er seinen Dienst für seinen Herrn Jesus Christus ernst genommen hat, ist er jetzt eben ein Gefangener des römischen Staates, dem das gar nicht passt, dass überall, wo Paulus auftaucht, immer ein Aufstand entsteht. Paulus kannte die Härten dieses Lebens. Wir kennen sie auch. Aber auch wenn uns die Härten dieses Lebens oft viel deutlicher vor Augen stehen als die wunderbare Zukunft, die uns erwartet, ruft Paulus uns hier dazu auf, unser Leben hier auf der Erde, mit allem, was dieses Leben hier auf der Erde so hart macht, auf der Grundlage unserer himmlischen Berufung zu leben. Und das ist auch der Grund, warum er, bevor er praktisch wird, uns ganze 3 Kapitel vor Augen malt, was uns eines Tages erwartet. Und deswegen betet er auch gleich 2-mal in den ersten 3 Kapiteln. Einmal in Kapitel 1 dafür, dass Gott uns die Augen unseres Herzens öffnet, damit wir mit diesen Augen unseres Herzens sehen, wie wunderbar das ist, was uns erwartet. Und dann betet er noch ein 2. Mal direkt vor unserem Abschnitt in Kapitel 3 dafür, dass Gott uns Kraft gibt zu erkennen, wie groß die Liebe dieses Gottes zu uns ist. Die erste Herausforderung, wenn wir unsere Berufung praktisch leben sollen jetzt, ist, dass wir in dieser schmutzigen, harten Welt auf dem Fundament unserer himmlischen Berufung leben. Und die zweite Herausforderung ist, wie mache ich das jetzt wirklich praktisch? Paulus ermahnt uns ja in Vers 1 dazu, unserer Berufung würdig zu wandeln. Er sagt nicht, ich habe mal einen Vorschlag für euch. Und er sagt auch nicht, ich habe mal eine Empfehlung für euch, für ein gutes Leben. Er sagt, ich ermahne euch. Was bedeutet es, dieses der Berufung würdig zu wandeln, wozu uns Paulus ermahnt? Es bedeutet eben, dass du dein praktisches Leben hier auf der Erde so lebst, dass es zu deiner himmlischen Berufung passt. Deine Berufung würdig zu leben bedeutet, dass dein praktisches Leben hier auf der Erde zu deiner Berufung im Himmel passt. Warum ist das so wichtig? Ich möchte euch ein Beispiel geben, oder sogar 2. Im Sommer 2008 sorgte ein Amerikaner für Aufregung. Er kam hier nach Deutschland und fing an, deutschen Politikern Ratschläge zu geben, was sie alles besser machen könnten. Und auch deutsche Unternehmen kritisierte der Mann scharf. Sie sollten zum Beispiel sofort aufhören, Geschäfte mit dem Iran zu machen. Und im Sommer letzten Jahres sorgte ein Belgier ebenfalls für Empörung. Ja, in Belgien feierte man gerade mit einer großen Gedenkveranstaltung den Nationalfeiertag. Er saß dabei in der ersten Reihe und anstatt zuzuhören, was da vorne geredet wurde, spielte er auf seinem Handy und als sein Handy plötzlich klingelte, ging er auch noch dran. Ein Amerikaner und ein Belgier. Der eine verteilt kluge Ratschläge an Politiker, der andere benimmt sich bei einer Feier daneben. Und vielleicht denkst du dir jetzt, na und? Aber beide Fälle sind deshalb so besonders, weil sie in der Öffentlichkeit für riesige Empörung sorgten. Viele Zeitungen berichteten davon, Journalisten regten sich auf, Politiker distanzierten sich von dem Verhalten der beiden. Warum gab es so eine riesige Aufregung? Der Grund ist, es handelte sich bei den beiden Männern nicht um irgendwen. Der eine war der amerikanische Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der sich gleich am in den ersten Tagen dadurch beliebt machte, dass er seinem Gastgeberland erstmal erklärte, wie man Politik machen sollte. Und der andere war der belgische Prinz Laurent, der bei der offiziellen Feierlichkeit zum Nationalfeiertag zum Ausdruck brachte, dass ihn diese ganze Feier eigentlich überhaupt nicht interessiert. Für diese beiden Männer gilt, egal wohin sie gehen, egal wo sie sind, sie handeln, sie reden niemals einfach nur für sich, sondern aus der Position heraus, zu der sie eben berufen sind. Ja, der eine als Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika, der andere als Prinz von Belgien. Und während es vermutlich in dieser Welt Hunderte, Tausende von Leuten gibt, wir kennen sie alle, die anderen ungefragt und unpassend kluge Ratschläge erteilen oder an Orten mit ihrem Handy spielen oder telefonieren, wo es absolut nicht sich gehört, die Aufregung in diesen beiden Fällen ist ebenso groß, weil die beiden zu etwas berufen sind. Und ihre Berufung treten sie durch ihr Verhalten mit Füßen. Ja, und mit ihrem Verhalten machen sie nicht nur einfach sich selbst unbeliebt. Könnte man ja sagen, das ist ihr Problem. sondern sie machen vor allem ihr Land, rücken ihr Land in ein schlechtes Licht, das sie repräsentieren sollen und damit auch die Bevölkerung dieses Landes. Im Fall des Prinzen treten sie auch das Amt eines Königs und das Ansehen der Königsfamilie mit Füßen. Und es ist genau dieses Bild von der Berufung, das Paulus hier in Vers 1 vor Augen hat. Ja, wir Christen sind ähnlich wie dieser Botschafter und der Prinz. Wir leben nicht einfach so das Leben von Hans und Lisa und Karl oder wie wir alle heißen, sondern wir leben als Christen eine Berufung in dieser Welt. Als Prinzen, als Prinzessinnen, weil wir Kinder des Königs sind. Und als Botschafter, weil wir König Jesus in einem fremden Land, in dieser Welt, die ihm feindlich gesonnen ist, repräsentieren, widerspiegeln sollen. Und dieser Berufung als Kinder des Königs, als Botschafter des Königs, der sollen wir würdig wandeln, indem wir durch unser Verhalten eben nicht den Namen unseres Königs, das Ansehen unseres Königs in den Dreck ziehen, sondern indem wir stattdessen durch die Art und Weise, wie wir leben, auf andere Menschen ausstrahlen, dass sie vielleicht anfangen zu denken, der ist zwar völlig verrückt, aber das, was der hat, das will ich auch haben. Oder dass sie zumindest denken, der ist zwar völlig verrückt, aber zumindest muss ich anerkennen, das, was der glaubt, hat echte Bedeutung für sein Leben. Der Auftrag, den Paulus uns hier in Vers 1 gibt, oder die Ermahnung, die er uns gibt, die bedeutet in Kurzform, aus einer großen himmlischen Berufung, die ein Geschenk ist, Kapitel 1 bis 3, folgt eine große irdische Berufung, die uns zum Handeln auffordert. Und ab Vers 2 beginnt Paulus jetzt, für einen Bereich unseres Lebens konkret zu zeigen, was das bedeutet. Es kommen dann in den Kapiteln 4, 5 und 6 noch viele weitere Bereiche. Und wir gucken uns heute den ersten Bereich an, wo wir unserer Berufung würdig wandeln sollen. Und es ist der Bereich unserer Gemeinde. Es geht darum, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Als erstes bedeutet es, unserer Berufung würdig zu wandeln, dass wir als Christen in der Gemeinde eins sind. Und darum soll es heute gehen. Gleich 8-mal verwendet Paulus in den Versen 2 bis 6 Wörter, die von dem Wort eins abstammen. Daran sieht man schon die Stoßrichtung. Mein Thema für heute Morgen ist, wir sind als Christen berufen, eins zu sein. Ich habe wie meistens 3 Punkte. Wir sind als Christen berufen, eins zu sein. Erstens, weil Gott einer ist. Zweitens, weil wir eins mit Gott sind. Und drittens, weil wir sichtbar eins sein sollen. Wir sind als Christen berufen, eins zu sein, weil Gott einer ist, weil wir eins mit Gott sind und weil wir sichtbar eins sein sollen. Und wir wollen jetzt dieser Einheit, zu der wir berufen sind, auf den Grund gehen. Wir haben schon gesehen, Paulus ruft uns in Vers 1 auf, unserer himmlischen Berufung würdig zu wandeln. Und er erklärt uns jetzt eben in den Versen 2 bis 6, was das für das Thema Einheit in der Gemeinde konkret bedeutet. Und wenn wir dem Ganzen jetzt auf den Grund gehen, werde ich, anders als ihr es gewohnt seid, die Verse 2 bis 6 nicht von vorne nach hinten mit euch durchgehen, sondern von hinten nach vorne. Denn Paulus spricht hier zunächst über das, was Einheit praktisch bedeutet, in den Versen 2 bis 3 und nennt uns am Ende der Verse dann die Quelle, die Grundlage für diese Einheit. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, dass wir anfangen, uns zunächst die Quelle, die Grundlage dieser Einheit anzugucken und dann schauen, was das für die Praxis bedeutet. Beginnen wir also mit der Quelle, die uns Paulus für unsere Einheit in der Gemeinde nennt. Und es ist die Tatsache, dass Gott selbst einer ist. Mein erster Punkt: Wir sind als Christen berufen, eins zu sein, weil Gott einer ist. In den Versen 4 bis 6 zählt Paulus 7 Dinge oder Personen auf, die alle eins sind. Und im Zentrum dieser Liste steht der Gott, der selbst einer ist. Und zwar der Gott, der zwar in 3 Personen existiert, aber als diese 3 Personen ein Gott ist. Wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, könnt ihr noch mal in die Verse 4 bis 6 mit reingucken. Denn im letzten Vers, in Vers 6, steht Gott der Vater im Zentrum. Dort heißt es, ein Gott und Vater aller, über alle und durch alle und in euch allen. Vers 5 steht der Sohn Jesus Christus im Zentrum. Paulus nennt ihn hier den Herrn. Da lesen wir, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und in Vers 4 steht die dritte Person der Dreieinigkeit im Zentrum, der Heilige Geist. Dort lesen wir, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Der erste Grund für unsere Berufung zur Einheit als Gemeinde ist die Einheit Gottes. Es ist der Gott, der uns geschaffen hat, der Gott, der uns erwählt hat, der Gott, der uns erlöst und errettet hat, der Gott, der jetzt durch seinen Heiligen Geist in jedem von uns wohnt. Und dieser Gott ist einer. Das bedeutet, dass es zum Beispiel nicht mehrere Geister in Gott gibt, die sich miteinander uneins sind. Ja, sodass zum Beispiel manche Christen den A-Geist haben und manche Christen den B-Geist und manche Christen den C-Geist. Und wenn das so wäre, dann wäre es nur logisch, dass es in der Gemeinde drei Gruppen gäbe. Ja, die Gruppe vom A-Geist und die vom B-Geist und die vom C-Geist. Aber es gibt nur einen Geist. Und es gibt nur einen Christus, der uns alle erlöst hat. Und es gibt nur einen Vater, der sich dieses Erlösungswerk ausgedacht hat. Und diese drei Personen können wir unterscheiden, aber auch sie sind untereinander eins. Zusammen sind sie der eine wahre Gott. Wenn man nur diese Verse 4 bis 6 hier hätte, könnte man ja denken, dass es vielleicht drei Götter wären. Aber die Bibel als Ganzes macht an vielen, vielen Stellen deutlich, dass die drei Personen der Dreieinigkeit ein Gott sind. Gott sagt mehrfach von sich, ich und der Vater sind eins. Bereits das zentrale Glaubensbekenntnis des Volkes Gottes im Alten Bund aus 5. Mose 6, sogenannte Schma Israel, bekennt, dass es nur einen Gott gibt, an den wir glauben. In Vers 6 sagt, dass er überall um uns herum und in uns drin ist. Ja, dieser eine Gott ist der Gott, dem du alles verdankst. Ja, du verdankst ihm, dass du heute Morgen aufgewacht bist. Du verdankst ihm, dass du heute Morgen ein Dach über dem Kopf hattest. Du verdankst ihm die Tasse Kaffee, die du heute Morgen getrunken hast. Du verdankst ihm das Auto, das dich hergefahren hat. Du verdankst ihm den Stuhl, auf dem du gerade sitzt. Du verdankst ihm den Atemzug, den du jetzt gerade machst. Du verdankst ihm alles. Und als sein Kind bist du berufen, diesen Gott, der einer ist, in dieser Welt wiederzuspiegeln, indem du hier die Einheit in der Gemeinde bewahrst. Der eine Gott, der dich erschaffen, erwählt, erlöst und errettet hat, der möchte, dass wir als Kinder ebenfalls eins sind. Gott möchte also nicht nur, dass du, nachdem du schnell deine Sünden losgeworden bist, dich dann noch an ein paar Regeln hältst und dann ist das schon okay mit deinem Christsein. Er möchte, dass du sein Wesen in dieser Welt widerspiegelst, als sein Botschafter. Ja, ich habe euch ja eben von dem amerikanischen Botschafter Richard Grenell erzählt. Und seine Aufgabe ist es eben, sein Land im Ausland zu repräsentieren. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet auf irgendeiner Veranstaltung den Botschafter eines ziemlich exotischen Landes kennenlernen. Ihr wüsstet nichts über dieses Land, nichts über seine Bevölkerung, nichts über die Leute, die dort leben. Aber ihr seid interessiert dran und so fragt ihr ihn, möchtest du bei mir zum Kaffee trinken vorbeikommen? Und der Botschafter kommt sogar tatsächlich. Aber das Kaffee trinken wird eine einzige Katastrophe. Ja, der Botschafter erzählt unwitzige Witze, beantwortet keine deiner Fragen, beschwert sich über deinen Kaffee und legt zur Krönung auch noch seine Beine auf den Tisch. Was würde in deinem Kopf passieren? Dieses Verhalten würde nicht nur dein Bild von diesem Mann prägen. Ihr würdet ganz automatisch so etwas denken wie, also die Leute im Staat XY, die sind aber echt komisch. Ich hatte mal den Botschafter bei mir zu Besuch und ey, wie der sich benommen hat. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Und genauso sehen Menschen von außen uns als Gemeinde, wie wir uns verhalten, vor allem auch im Umgang miteinander. Menschen, die nie die Bibel lesen, die vielleicht nur sehr wenig über den christlichen Glauben sehen. Aber wenn sie uns kennenlernen, was sehen sie dann? Was sehen Menschen, wenn sie unseren Umgang miteinander in der Gemeinde sehen? Weisen wir durch unser Verhalten hin auf einen Gott, der in der Dreieinigkeit zerstritten ist und uneins ist? Oder weisen wir vielleicht hin auf einen Gott, bei dem die drei Personen der Dreieinigkeit einfach jeder so ihr Ding machen und ab und zu zusammen sind, aber grundsätzlich nebeneinander herleben? Oder weisen wir durch unseren Umgang miteinander hin auf einen Gott, in dem die drei Personen der Dreieinigkeit so sehr verbunden sind, dass man nicht nur sagt, dieser Gott, dem diese Leute gehören, der ist liebevoll oder er hat Liebe, sondern dass man sieht, dass dieser Gott Liebe selbst ist. Die Frage ist, worauf weisen wir als Gemeinde hin? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich würde ja. Ja, also ich würde, wenn die anderen. Und der müsste sich echt mal ändern und die auch, dann würde das ja gelingen. Wir werden nachher im dritten Punkt sehen, es ist nicht der hier drüben gemeint oder die da hinten. In erster Linie bist du gefragt. Wir sind also berufen dazu, eins zu sein, weil Gott einer ist. Das war der erste Punkt. Aber es geht weiter. Die zweite Quelle für unsere Berufung ist die Tatsache, dass wir mit diesem Gott, der einer ist, eins sind. Zweiter Punkt, wir sind als Christen berufen, eins zu sein, weil wir eins mit Gott sind. Ja, wir gehen weiter von hinten nach vorne in unserem Abschnitt. In den Versen 4 bis 6 geht es nicht nur um den einen Gott. Es geht auch darum, dass wir mit diesem einen Gott eins sind. Sieben Begriffe finden wir in den drei Versen am Ende. Drei beziehen sich auf die drei Personen der Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die anderen vier Begriffe, die wir dort lesen, beziehen sich auf unsere Beziehung zu diesem Gott. Das sind die Begriffe, wenn ihr reinschauen wollt, in Vers 5 ein Glaube und eine Taufe und in Vers 4 ein Leib und eine Hoffnung. Wie gesagt, diese vier Begriffe zeigen uns alle, dass wir mit diesem Gott eng verbunden sind, dass wir mit ihm eins sind, dass wir mit ihm in einer ganz engen Beziehung stehen. Und ich gehe mit euch jetzt die Begriffe durch und zeige euch, wie alle vier Begriffe uns aufzeigen, dass wir mit Gott eins sind. Das erste ist ein Glaube, Vers 5. Ja, weil es nur einen Gott gibt, gibt es auch nur einen Glauben. Und der Glaube ist das Mittel, durch das wir mit Gott in einer Beziehung stehen. Ohne Glauben sind wir Feinde Gottes. Der Glaube verbindet uns mit ihm, sodass wir durch den Glauben in einer Beziehung zu Gott leben. Das zweite ist eine Taufe, Vers 5. Die Taufe ist das Zeichen und das Siegel dieser Beziehung. Paulus schreibt in Römer 6 sogar, dass wir in Christus hineingetauft werden. Die Taufe macht also sichtbar, was für unsere Augen unsichtbar ist, nämlich dass wir durch den Glauben eins mit Gott werden. Das dritte ist ein Leib. Ja, der Leib oder der Körper ist in den Briefen von Paulus immer ein Bild für uns als Gemeinde. Der Leib ist die Gemeinschaft, von der wir als Christen Teil sind. Und als Gemeinschaft sind wir ganz eng mit Gott verbunden. Ja, und das sehen wir daran, dass sehr häufig, wenn Paulus das Bild des Leibes für die Gemeinde verwendet, dann sagt er gleichzeitig, dass Jesus der Kopf dieses Leibes ist. Ja, und so eng wie der Körper ganz eng mit seinem Kopf verbunden ist, so eng ist die Gemeinde als der Leib Christi mit Christus als dem Haupt verbunden. Und das vierte ist, Vers 4, eine Hoffnung unserer Berufung. Ja, was ist unsere Hoffnung? Die Hoffnung unserer Berufung aus den ersten drei Kapiteln. Es ist, dass wir noch viel enger mit diesem Gott verbunden sein werden eines Tages, als wir es jetzt schon sind. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, dass wir ihn dann einmal sehen werden, wie er ist. Jetzt leben wir noch im Glauben, dann werden wir im Schauen leben. Jeder Christ hat die Hoffnung, einmal noch viel enger mit diesem Gott verbunden zu sein, noch viel mehr eins mit diesem Gott zu sein, als es jetzt durch den Glauben schon der Fall ist. Kurz gesagt, diese vier Begriffe zeigen uns, dass wir als Christen alle eins mit dem einen Gott sind. Der dreieinige Gott ist einer und wir sind eins mit dem einen Gott. Durch den einen Glauben, symbolisiert und versichert durch die eine Taufe, gelebt in dem einen Leib der Gemeinde und mit dem einen hoffnungsvollen Blick auf das, was uns erwartet. Und diese Einheit, die wir mit dem einen Gott haben, das ist eine Einheit, die Gott herstellt, indem er selbst in uns wohnt. In Vers 6 haben wir schon gelesen, dass es der Gott ist, der in uns allen ist. Und wir lassen jetzt die Verse 4 bis 6 hinter uns und tasten uns langsam nach vorne. Denn in Vers 3 sehen wir, dass er selbst es ist, der durch seinen Heiligen Geist diese Einheit schafft. Er schreibt in Vers 3, und dass ihr eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Der Heilige Geist wohnt in uns, um zu bewirken und uns die Kraft zu geben, dass dieselbe Einheit, die in Gott herrscht, durch unsere Einheit mit dem einen Gott auch bei uns in der Gemeinde herrscht. Diese Einheit, die wir durch den Heiligen Geist mit Gott und miteinander haben, die soll aber nicht nur in der Theorie bestehen, nicht nur auf dem Papier, sondern sie soll gelebt werden. Oder anders formuliert, sie soll sichtbar werden. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Wir sind als Christen berufen, eins zu sein, weil wir sichtbar eins sein sollen. Wir haben uns ja auf den Weg durch die Verse 2 bis 6 gemacht, von hinten nach vorne. Und jetzt sind wir vorne angekommen. Ich lese uns nochmal die Verse 2 bis 3. Das sagt in Vers 1, wandelt eurer Berufung würdig. Und jetzt Vers 2, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist der Kern. Das ist das, was praktisch unterm Strich steht. Um was es Paulus hier geht. Wie gesagt, in den Kapiteln 4 bis 6 geht es jetzt darum, was unsere Berufung für unser praktisches Leben hier auf der Erde bedeutet. Und das Erste, was Paulus uns eben sagt, ist, seid eins in der Gemeinde. Aber jetzt könnte man die Frage stellen, warum spricht er dann so viel über den einen Gott und über unsere Einheit mit dem einen Gott? Würde es nicht eigentlich reichen, wenn er einfach schreibt, habt euch in der Gemeinde lieb. Seid eins in der Gemeinde. Das wäre ein Vers, dann könnt ihr schon zum nächsten Thema springen. Oder man könnte auch von der anderen Seite fragen. Okay, also wenn wir durch den Heiligen Geist eins mit dem einen Gott sind, warum müssen wir denn dann überhaupt noch an der Einheit in der Gemeinde arbeiten? Warum muss Paulus sie denn überhaupt noch fordern? Sie ist doch schon da. Zwei Fragen. Zwei Antworten. Erstens, es kann keine Einheit in der Gemeinde geben ohne eine feste Beziehung, ohne eine feste Einheit mit dem einen Gott. Und deswegen schreibt Paulus nicht einfach, habt euch alle lieb. Nur Menschen, die durch den Glauben eng mit Gott verbunden leben, können auch die Einheit in der Gemeinde leben. Deswegen haben wir uns heute in den ersten beiden Punkten der Predigt, also in einem Großteil der Predigt, auch so genau angeguckt, was es bedeutet, mit dem einen Gott verbunden zu sein. Es gibt keine Einheit in der Gemeinde ohne Einheit mit Gott. Und das zweite Antwort, trotzdem ist die Einheit etwas, wofür wir kämpfen sollen. Das biblische Prinzip dahinter ist, wir sollen als Gemeinde das leben, was Gott durch seinen Heiligen Geist bereits geschaffen hat. Wir müssen die Einheit in der Gemeinde nicht aus uns selbst produzieren. Und gleichzeitig sollen wir uns, und zwar jeder Einzelne von uns, entschieden für die Einheit einsetzen und dabei vor allem bei uns selbst ansetzen. Vers 3 macht es deutlich. Paulus fordert, wir sollen eifrig bemüht sein, das Band des Friedens zu bewahren. Bewahren steht hier. Hier steht nicht schaffen. Das Band ist bereits da. Gott hat es geschaffen. Aber wir sollen es bewahren. Wir sollen eben auch nicht einfach passiv rumsitzen, die Hände in den Schoß legen, sondern das Band des Friedens aktiv bewahren. Ja, der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt es mal so, er sagt, jagt nach dem Frieden. Wie sieht es praktisch aus, das Band des Friedens in der Gemeinde zu bewahren? Paulus macht deutlich, dass es um zwei Bereiche geht. Es geht erstens um unsere innere Einstellung zum anderen in der Gemeinde. Und daraus hervorgehend geht es dann zweitens um unser Verhalten dem anderen gegenüber. Fangen wir mit der inneren Einstellung zum anderen an. Paulus schreibt in Vers 2, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Das Erste, was deutlich wird, ich habe es schon öfter gesagt, aber es ist sehr wichtig, damit liebevolle Einheit in der Gemeinde wachsen kann, muss jeder bei sich selbst ansetzen. Zu denken, ich würde ja, wenn die anderen. Es ist tödlich für eine Gemeinde. Paulus spricht jeden Einzelnen persönlich an. Er spricht heute Morgen dich an. Machen wir es ganz konkret. Nehmen wir mal an, da ist jemand in der Gemeinde und er verhält sich mir gegenüber nicht so, wie er es sollte. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Das Erste, was wir sehen, ist, ich soll in Demut darauf reagieren. C.S. Lewis hat einmal gesagt, Demut bedeutet nicht weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Ja, es bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit mit so einem ganz demütigen Gesicht durch die Gegend laufe, sondern dass ich einfach mal aufhöre, mich um mich selbst zu drehen. Nicht demütig zu sein, es zeigt sich daran, wenn ich immer nur darüber nachdenke, wie es mir geht. Wie mich der andere doch wieder verletzt hat. Was die anderen wohl über mich denken. Weniger an sich selbst zu denken. Das Zweite ist Sanftmut. Ja, wenn sich jemand gegenüber mir falsch verhält, dann kommen negative Gefühle in mir hoch. Das lässt sich fast nicht vermeiden. Aber bei Sanftmut ist die Frage, wie gehe ich mit solchen Gefühlen um? Lässt du ihnen freien Lauf, sodass du je nach Typ entweder laut und ausfallend wirst, ja, so die Extrovertierteren, oder indem du, wenn du introvertiert bist, dich zurückziehst und dich dann in fiesen Gedanken über den anderen badest oder verbitterst oder anfängst, bei anderen Personen über diese Person zu lästern. Oder reagierst du sanftmütig und kämpfst gegen die negativen Gefühle, indem du versuchst, den anderen trotz der Sache, die er dir angetan hat, zu lieben. Das Dritte ist Langmut. Ich glaube, bei Sanftmut geht es darum, wie ich in der Situation reagiere. Ja, mir passiert was, wie reagiere ich in der Situation? Bei Langmut geht es darum, wie ich auf lange Sicht damit umgehe. Bin ich bereit, dem anderen auch ein zweites und ein drittes und ein 873. Mal zu vergeben? Es geht darum, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der ja in uns allen wohnt, so eine innere Einstellung zum anderen zu bekommen, dass ich nach außen Liebe zeigen kann. Die innere Einstellung, Demut, Sanftmut, Langmut, bedeutet, dass ich den anderen liebe und in der Lage bin, dem anderen Liebe zu begegnen, gerade dann, wenn er sich mir gegenüber falsch verhalten hat. Und schauen wir jetzt also, wie Paulus von dieser inneren Haltung der Demut, Sanftmut, Langmut auf unser äußeres Verhalten zu sprechen kommt. Schreibt, ich fange nochmal an in Vers 2, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das sind zwei Verhaltensweisen, die wir nach außen zeigen sollen. Wir sollen uns ertragen und wir sollen eifrig bemüht sein. Ja, man liest es so schnell, das ist Paulus, von dem ist man sowas gewöhnt. Aber Hand aufs Herz, das sind nicht die beiden Wörter, die uns als erstes einfallen, wenn wir darüber nachdenken, was Liebe ist, oder? Ja, wenn ich hier Liebe an die Wand schreiben würde und sagen würde, jetzt sag mal alle Begriffe, die euch dazu einfallen, würden die wenigsten vermutlich sagen, eifrig bemüht sein und den anderen ertragen. Ja, ertragen, das klingt irgendwie so negativ und eifrig bemüht sein klingt irgendwie nach Arbeit. Ja, wisst ihr, genau darum geht es. Sich zu lieben, wenn die Sonne scheint und es läuft und alle nett sind, ist einfach. Jemanden zu lieben, der mich verletzt hat, der ganz anders ist als ich, der mir vielleicht unsympathisch ist, den ich komisch finde, das ist das, wovon Paulus hier spricht. Davon, dass Liebe häufig eben praktisch nicht bedeutet, dass wir uns gegenseitig feiern, weil wir alle ja so toll sind, sondern dass wir uns gegenseitig ertragen. Weil Liebe häufig eben nicht automatisch passiert, sondern weil man sich eifrig darum bemühen muss. Und dabei dürfen wir eine Sache niemals vergessen. Dieses eifrige Bemühen, dieses Ertragen in Demut, Sanftmut, Langmut, das können wir eben nur in dieser engen Beziehung mit dem einen Gott. Wir sollen immer wieder darüber nachdenken, dass der Gott es ist, der eine Gott es ist, der dich jeden Tag ertragen muss und es tut. Der mit dir langmütig ist. Der dir auch ein zweites und ein drittes und ein 873. Mal und ich weiß nicht wie oft vergibt und vergeben hat. Der Gott, der sich demütig auf den Weg auf diese Erde machte und der so eifrig bemüht war, das zerstörte Band des Friedens mit dir wiederherzustellen, dass er dafür bereit war, am Kreuz einen grausamen Tod zu sterben. Der Gott, der aus Liebe zu dir sogar in deinem Herzen eingezogen ist, obwohl er uns ertragen muss, der jetzt in dir wohnt und dich jede Sekunde deines Daseins mehr ertragen musst, als du jemals irgendwen in dieser Gemeinde ertragen musst. Mit diesem Gott bist du verbunden. Dieser Gott hat alles für dich getan. Und deswegen sollen wir uns gegenseitig in Liebe ertragen und das Band des Friedens bewahren. Damit das alles ein bisschen praktisch wird, möchte ich euch eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Für alle die, die Mitglieder dieser Gemeinde sind oder schon länger dabei sind, denk mal kurz darüber nach, bei welcher Person in der Gemeinde es dir schwerfällt, sie zu lieben oder mit ihr das Band des Friedens zu bewahren. Und für die kommende Woche nimm dir Folgendes vor. 3 Dinge. Erstens, bitte Gott, dass er dein Herz verändert, dass du die Person demütig, sanftmütig und langmütig in Liebe ertragen kannst. Bitte Gott einfach, dass er dein Herz verändert. Er wohnt in deinem Herzen. Das zweite ist, bitte Gott für diese Person, dass er sie im Glauben wachsen lässt und dass er sie in ihrer Lebenssituation segnet. Vielleicht weißt du, was gerade im Leben dieser Person abgeht, dann bete dafür, bete für diese Person. Das dritte ist, plane für dieses Jahr dieser Person irgendetwas Gutes zu tun, mir zu helfen, ihr etwas zu schenken, Zeit mit ihr zu verbringen, was auch immer. So das Band der Liebe zu bewahren. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich noch 2 kurze Dinge zur Einheit in der Gemeinde sagen, die heute leider sehr wichtig sind. Das erste ist, Liebe zur Einheit bedeutet nicht, dass wir uns nicht gegenseitig auch ermahnen sollen und müssen. Wirkliche Einheit kann es nur geben, wo auch deutlich über Sünde gesprochen wird. Wisst ihr, es gibt keine Fake-Einheit. Oder es gibt heute eine Fake-Einheit, die dadurch hergestellt wird, dass alle nett miteinander umgehen und alles tolerieren, was der andere tut. So nach dem Motto, leben und leben lassen. Aber das ist von der Bibel her gesehen nicht Liebe. Denn dann ist die Gefahr groß, dass Menschen direkt ins Verderben laufen, weil ihnen niemand sagt, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und das Zweite, was heute wichtig ist, ist, dass Liebe zur Einheit nicht bedeutet, dass wir die Wahrheit um der Einheit willen aufgeben dürfen. Die Einheit unter Christen, von der Paulus hier spricht, kann es nur unter Menschen geben, die den einen Glauben an den einen Gott haben. Ja, als Gemeinde sind wir zum Beispiel nicht Teil der evangelischen Landeskirche. Nicht, weil wir gegen Einheit sind, sondern weil wir glauben, dass in den Gemeinden der evangelischen Landeskirche in der überwiegenden Mehrheit der eine Glaube längst aufgegeben wurde. Weil Gott einer ist. Und wir mit diesem einen Gott eins sind, ist es eines der wichtigsten Anliegen Gottes, dass wir ihn, den einen Gott, durch unsere Einheit in der Gemeinde widerspiegeln und auf diese Weise unserer himmlischen Berufung würdig wandeln. Wir haben eben dieses Gebet gelesen, das Jesus kurz vor seinem Tod für seine Jünger gebetet hat. Und ziemlich am Ende bringt Jesus diesen Wunsch noch einmal kurz auf den Punkt. Er betet dort: Ich bitte aber nicht nur für meine Jünger allein, sondern auch die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also für uns Christen. Er betet weiter, damit sie alle eins seien, nämlich in der Gemeinde. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Also so wie Gott einer ist, sollen wir eins sein. Und Jesus betet weiter, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, um ebenso als Gemeinde Gottes wunderbare Welt, Gottes wunderbare Liebe in dieser Welt wiederzuspiegeln. Amen.